Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Maximilian Prose. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt so manche Schlagzeilen, da muss man zweimal lesen, ob das da wirklich steht. Etwa bei dieser hier. In Zürich kommt ein T-Rex unter dem Hammer. Das schreibt die Zeitung Blick Zürich vor ein paar Tagen. Und tatsächlich geht es hier um ein Tyrannosaurus Rex-Skelett, das in den nächsten Wochen versteigert werden soll. Was es mit solchen privaten Fossilienauktionen auf sich hat, darum geht es später bei uns, genau wie um das 49-Euro-Ticket. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick nach Wuhan. Und wenn dieser Name fällt, dann ist in dieser Sendung fast schon klar, ja, es geht wahrscheinlich um die Frage, wo das Coronavirus herkommt. In den vergangenen Wochen, da gab es darum immer wieder viele Spekulationen. Das US-Energieministerium und das FBI, die haben etwa erklärt, dass sie geheimdienstliche Hinweise hätten, dass das Virus aus einem Labor in China stamme. Handfeste Beweise dazu fehlen allerdings. Jetzt sind aber Daten aufgetaucht, die in eine andere Richtung weisen, nämlich, dass das Virus aus dem Tierreich stammt. Mein Kollege Arndt Reuning, der hat die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus für uns im Blick und ist mir jetzt zugeschaltet. Arndt, worum geht es denn genau bei diesen neuen Daten?
Das ist eine Spur vom Huanan-Tiermarkt in Wuhan. Das war ja das Epizentrum der Pandemie. Dort hat der erste große Ausbruch stattgefunden. Und eine Hypothese besagt einfach, dass das Virus von dort auf Menschen übergesprungen ist, von Tieren. Nicht von Fledermäusen direkt, sondern von einem sogenannten Brückenwirt. Und in der Zeit kurz nach dem Ausbruch, im Januar 2020, da wurden Proben vom Markt genommen. Sogenannte Umweltproben, also Abstriche vom Boden, von Oberflächen, aus Abwasserleitungen. Aber bedauerlicherweise nicht von Tieren. Die waren damals schon alle gekeult und der Markt war auch geschlossen. Und jetzt sind genetische Daten aufgetaucht aus dieser Beprobung von damals. Und einige Proben sind Corona-positiv. Und sie zeigen die DNA-Sequenzen von Marderhunden. Und das sind mögliche Brückenwirte.
Marderhunde also als Brückenwirte. Arndt, klär uns doch mal kurz auf, was sind das genau für Tiere?
Ja, das sind so kleine Raubtiere mit einem dichten Fell. Die sehen aus wie eine Mischung aus Hund und Waschbär. In China werden die in riesigen Pelzfarmen gehalten, also ähnlich wie zum Beispiel die Nerze in Dänemark. Wir erinnern uns ja. Und wie die Nerze sind sie besonders anfällig für SARS-CoV-2, also tatsächlich ein potenzieller Brückenwirt. Es ist also vorstellbar, dass sich auf Pelztierfarmen im Süden des Landes ja dann so eine Art Übersprung gebildet hat. Das Coronavirus ist von Fledermäusen übergesprungen auf diese Marderhunde, hat sich dann in der Farm auf Säugetiere angepasst und ist dann zusammen mit den Tieren nach Wuhan auf den Markt gebracht worden.
Und dass man jetzt solche Marderhund-DNA in der Nähe ja von Coronavirus-Spuren gefunden hat, ist das jetzt der endgültige Beweis für die Zoonose-Theorie?
Nein, es ist bloß ein weiteres Indiz. Eine Frage ist ja nun, wie alt ist denn diese Marderhund-DNA tatsächlich? Also stammt sie wirklich genau aus dieser Zeit des Ausbruchs oder ist sie möglicherweise schon vorher da gewesen? Dass dort auf dem Markt lebende Marderhunde verkauft wurden, das hatte der Virologe Edward Holmes ja schon dokumentiert von der University of Sydney. Der war im Jahr 2014 auf diesem Markt und hatte Fotos von den Tieren gemacht. Ja, und außerdem sollte tatsächlich diese Marderhund-DNA vom Ausbruch stammen, dann ist immer noch nicht klar, ob die Marderhunde auch tatsächlich infiziert waren. Also es ist ein weiterer Hinweis für diese Zoonosentheorie, neben vielen anderen Studien, die eben auch auf diesen Huanan-Markt hindeuten als Ursprungsort. Die Daten unterstreichen einfach nochmal die Rolle des Wildtierhandels, aber sie sind kein abschließender Beweis.
Und wo sind diese Daten jetzt auf einmal aufgetaucht?
In einer großen Datenbank für genetische Sequenzen, die heißt GISAID, und eine französische Forscherin, der war aufgefallen, dass da neue Daten hinzugekommen waren aus der Anfangszeit der Pandemie in China.
Und Arndt, sag uns noch kurz, wer hat die Daten in die Datenbank eingetragen?
Ja, das war eine Forschungsgruppe aus China, die hatte schon zwei Vorabveröffentlichungen präsentiert zu diesen Umweltproben vom Huanan-Markt und hatte darin dann gefunden einerseits Viren-RNA und menschliche DNA, aber eben nicht DNA von irgendwelchen anderen Tieren. Und diese Gruppe hat den Schluss gezogen, Menschen hatten das Virus auf diesen Markt eingeschleppt und das steht natürlich in Übereinstimmung mit dem chinesischen Narrativ, also der Regierung, dass der Ursprung des Coronavirus außerhalb von China liegt. Ja, aber schon in der Vorabveröffentlichung, da waren gewisse Unstimmigkeiten aufgetaucht und es stellen sich auch nun Fragen, warum nicht schon früher diese Daten veröffentlicht wurden. Mittlerweile, muss man sagen, sind sie auch wieder aus dieser Datenbank herausgelöscht worden. Wer daran schuld ist, weiß man im Moment noch nicht genau.
Arndt Reuning zu neuesten Hinweisen rund um den Ursprung des Coronavirus. Und von medizinischen Rätseln und verschwundenen Daten, da kommen wir jetzt zu einem ganz handfesten Beschluss, der das Leben vieler vereinfachen könnte.
Heute machen wir Schluss mit kompliziert und anstrengend. Schluss mit der Überlegung, liegt mein Ziel überhaupt noch in meinem Tarif oder brauche ich ein anderes oder ein Zusatzticket? Mit dem Deutschlandticket werden alle diese Fragen überflüssig. Und deshalb sage ich, was wir heute beschließen, hat das Zeug, die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs neu zu schreiben.
Große Worte von Verkehrsminister Volker Wissing gestern im Bundestag, kurz bevor der das Deutschlandticket beschlossen hat. Und wenn jetzt der Bundesrat und die Europäische Kommission noch zustimmen, dann kann man in Deutschland ab dem 1. Mai für 49 Euro alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Wie sehr das dann auch wirklich passiert, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber es gibt schon einige Daten aus dem Vorgängermodell, dem 9-Euro-Ticket nämlich aus dem vergangenen Sommer. Und die sammelt etwa ein Team der Technischen Universität München und der Hochschule für Politik in München von über 1000 Teilnehmenden aus der Metropolregion München. Was wir daraus für das 49-Euro-Ticket lernen können, darüber habe ich vor der Sendung mit einem der Projektleiter gesprochen, nämlich mit Klaus Bogenberger, Mobilitätsforscher an der TU München. Schönen guten Tag, Herr Bogenberger.
Grüß Sie Gott.
Eine viel diskutierte Frage, die war natürlich auch der Preis bei dem 49-Euro-Ticket. Sie haben innerhalb Ihres Projekts auch Teilnehmende gefragt, was sie denn bereit wären, für das Ticket zu zahlen. Was kam denn dabei raus?
Ja, wir haben die Probanden unserer Studie, der 9-Euro-Studie, gefragt, was sie denn in Zukunft bereit wären zu zahlen. Und da kam zufälligerweise ein Preis raus, der auch 49,50 Euro beträgt. Ich denke, das ist ein sehr vernünftiger Preis, der hier gewählt wurde, eher am unteren Rand dessen, was zu erwarten war. Also am unteren Limit waren ja auch andere Preise bis zu 69 Euro und mehr im Gespräch. Aber das ist schon das, was die Leute auch bei uns gesagt haben, dass sie jederzeit bezahlen würden, um sich ein Ticket in Zukunft zu kaufen.
Allerdings reden wir jetzt ja hier über die Metropolregion München. Und das ist nun mal ein bisschen sonderer Fall, eine Großstadt und gleichzeitig auch ja eine relativ wohlhabende Stadt. Wie sieht das denn deutschlandweit aus?
Eins ist klar, dass München nicht vergleichbar ist mit vielen anderen Regionen Deutschlands. Sie haben es ja gesagt, die Region ist sehr relativ wohlhabend und die Leute können das Ticket auch richtig nutzen. Also sie haben sehr viele Möglichkeiten, ein Ticket des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen. Es gibt sehr viel Angebot in die Region raus am Wochenende oder eben auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Das sieht sicherlich in anderen Regionen anders aus, wobei die Preissensitivität überall relativ ähnlich war. Also dieser Preis um die 50 Euro scheint schon was zu sein, das die Leute auch erwarten und das sie auch bei einem geringeren Angebot und bei weniger Wohlstand bereit sind zu zahlen.
Gucken wir nochmal auf Ihre Untersuchung zum 9-Euro-Ticket. Da haben Sie auch mit einer App Daten von ungefähr 1000 MünchnerInnen erhoben, mit welchen Verkehrsmitteln die Leute in München ja zu welchem Zweck unterwegs sind. Was waren denn hier die Hauptnutzungswege des 9-Euro-Tickets? Wirklich dann der Weg zur Arbeit?
Ja, also natürlich ist der Weg zur Arbeit ein relativ dominanter. Unsere 1000 Probanden haben, wie Sie ja gesagt haben, schon vor 9-Euro-Ticket, während 9-Euro-Ticket und bis heute zeichnen die ihre Wege auf. Und es gibt drei große Gruppen. Der Arbeitsweg ist ein täglicher Weg, der sehr häufig gemacht wird und der deshalb dominiert. Die beiden anderen, die häufig auftreten, sind sogenannte Erledigungsfahrten. Ja, das ist also, wenn man irgendwo einkaufen oder was zu erledigen fährt. Das dritte sind dann Fahrten am Wochenende zu Freizeitzwecken. Und da ist besonders gerne auch das 9-Euro-Ticket eingesetzt worden, weil man es eben hatte und dann es am Wochenende mal genutzt hat, an die Seen oder in die Berge zu fahren hier in München.
Und meinen Sie, dass man, wenn man jetzt ein 49-Euro-Ticket einführt, was ja dann länger als diese 3 Monate gilt, dass wirklich jemand sagt, man verzichtet auch dauerhaft auf das Auto, meinen Sie, dass das dadurch häufiger wird?
Also das wäre der Erwartung zu viel gewesen an das 9-Euro-Ticket. Ein Autoverkauf, ein Autoverzicht, genauso wie ein Autoerwerb, sind Dinge, die sich über einen langen Zeitraum abspielen, nicht innerhalb von 3 Monaten, wo man mal feststellt, hey, jetzt habe ich ein billiges Ticket für ein paar Wochen, jetzt verkaufe ich gleich mein Auto. Oder ich habe einen Tankrabatt, den es ja parallel dazu gegeben hat, ich kaufe mir ein Auto. Solche Dinge sind Lebensentscheidungen häufig, wenn man umzieht oder wenn man als Familie Kinder bekommt, dann ist der Autoerwerb da oder der Umstieg aufs Auto. Wenn man nun das 49-Euro-Ticket, als Standardticket über einen sehr langen Zeitraum anbieten wird, sind Umstiegseffekte zu erwarten. Man wird dauerhaft dieses Ticket zur Verfügung haben und dann ist es einfach integraler Bestandteil des Angebots, das ich nutzen kann, für das ich auch zahle oder für das mein Arbeitgeber zahlt. Und dann würde ich schon davon ausgehen, dass man sehr natürlich den ÖPNV in seine Optionen, die man hat auf dem Weg zur Arbeit oder zu sonstigen Aktivitäten, mit einbaut und mehr, als man das heute tut. Allerdings muss der ÖPNV und auch die Bahn hohe Qualität anbieten. Das heißt, man muss pünktlich sein, es muss sauber sein, es muss sicher sein, weil sonst sind auch die 49 Euro sehr viel Geld im Monat.
Natürlich, und das sieht man ja auch gerade in ländlichen Regionen, wo auch einfach der Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist. Ihr Kollege, der Verkehrsforscher Andreas Knie, der hat gesagt, dass das 49-Euro-Ticket vor allem Leuten im Speckgürtel von Städten nutzen wird. Teilen Sie diese Einschätzung?
Die teile ich, weil das eben der Speckgürtel, den würde ich mal ab 20 Kilometer außerhalb von Großstädten beginnen lassen. Das sind Leute, die eben meistens doch in den Großstädten arbeiten oder die Großstadt zum Einkaufen nutzen oder für sonstige Aktivitäten, die aber im Verhältnis ein relativ teures Ticket sich im ÖV oder in der Bahn schon kaufen müssen. Und sie haben eben jetzt ein massiv günstigeres Angebot in Zukunft. Während wenn sie in der Stadt wohnen, zahlen sie heute auch nicht unbedingt mehr als diese 49 Euro. Die Innenstadttarife sind meistens etwa in dem Bereich oder sogar günstiger. Sie werden also auch profitieren, sie haben ja mehr Angebot, aber eben bei weitem nicht so wie jemand, der dieses Ticket tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit nutzen kann und wo es eben dann auch deutlich billiger ist als das, was er heute zu zahlen hat. Ganz klar ist auch, dass es am Land schwierig ist, dieses Ticket zu nutzen. Dort haben wir nach wie vor relativ wenig Angebot für die Leute. Das Auto dominiert die täglichen Wege. Und dort wird es auch dauern, bis dieses Ticket zum Erfolgsmodell wird.
Das heißt, wenn wir jetzt auf Gesamtdeutschland schauen, ist das 49-Euro-Ticket nur ein Baustein, wenn ich Sie richtig verstehe, damit mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Es braucht noch mehr.
Es braucht noch mehr. In der Verkehrsforschung spricht man immer zum einen, dass wir die Nachfrage stimulieren, also dass die Leute da den ÖV verwenden. Das macht man durch ein günstiges Ticket. Man muss aber auch das Angebot, also tatsächlich die Fahrten, die man anbietet, entsprechend entwickeln. Das heißt, enge Takte, hohe Qualität, Pünktlichkeit, all diese Dinge sind wesentlich. Wenn man in Länder wie in die Schweiz schaut, die hier vorbildlich sind, was eben das Bahnsystem betrifft und das ÖV-System.
Herr Bogenberger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Herzlichen Dank.
Klaus Bogenberger hat mit seinem Team Mobilitätsdaten rund um das 9-Euro-Ticket in der Metropolregion München gesammelt und ausgewertet. Und das Team will diese Untersuchung auch beim 49-Euro-Ticket ab dem 1. Mai fortsetzen. Zum 1., zum 2., zum 3. Verkauft an die Person ganz hinten links im blauen Anzug. Ja, so könnte es in wenigen Wochen klingen bei einer Versteigerung im Schweizer Auktionshaus Koller. Nur, dass dann kein Gemälde oder keine Immobilie unter den Hammer kommt, sondern das Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Diese privaten Versteigerungen von Fossilien, die sind ein höchst umstrittenes Geschäft. Und das kann für Forschungsinstitutionen auch echte Probleme bedeuten. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang, der dieses Geschäft schon seit vielen Jahren verfolgt. Was für ein Skelett wird denn da versteigert, Michael?
Also das ist das Skelett eines Tyrannosaurus Rex namens Trinity. Das ist gut 11 Meter lang, knapp 4 Meter hoch und zwischen 66 und 68 Millionen Jahre alt. Der Spitzname Trinity, also das englische Wort für Dreifaltigkeit, ist absichtlich gewählt, denn dieses T-Rex-Skelett besteht nicht aus den Knochen eines einzelnen Tieres, sondern ist aus den Fossilien von 3 Dinosauriern zusammengesetzt. Und die Knochen sind alle zwischen 2008 und 2013 in den USA gefunden worden, an 3 Orten in Montana und Wyoming.
Und um welche Summen geht es da? Worüber reden wir da?
Also Startgebot liegt jetzt bei 5 Millionen US-Dollar, eine ganze Menge. Und der Preis, der könnte noch deutlich nach oben gehen, denn solch ein Skelett ist äußerst rar. So etwas wird nur selten versteigert. Das ist nämlich erst die 3. Tyrannosaurus Rex-Auktion überhaupt. Die erste ist schon eine Weile her, das war 1997. Da wurde das Skelett von Sue für mehr als 8 Millionen US-Dollar versteigert. Und 2020 wechselte T-Rex Stan für die Rekordsumme von 31,8 Millionen US-Dollar den Besitzer.
Also mehrere Millionen US-Dollar für Skelette. Wie beziffert man denn den finanziellen Wert bei solchen Urzeitrelikten?
Das ist schwer zu sagen. Also der oder die Besitzer wollen natürlich ihre Auslagen für die Ausgrabung, Präparation, Transport und so weiter wieder reinholen. Zum anderen bestimmt die Nachfrage den Preis. Und klar ist, je seltener etwas ist, desto teurer wird es dann. Der wissenschaftliche Wert auf der anderen Seite, der ist natürlich ein ganz anderer und der ist nicht in Dollar oder Euro zu beziffern.
Aber trotzdem, wer kann sich jetzt das leisten? Also wer kauft so einen Dinosaurier?
Ja, auf keinen Fall einer von uns oder irgendwelche Menschen, die jetzt nicht Millionäre sind, auch keine Forschungsinstitute oder Museen, denn die können es sich einfach nicht leisten. Also selbst große Naturkundemuseen hier in Deutschland, die haben einen Jahresetat zum Ankauf neuer Fossilien meist nur von wenigen 1.000 oder 10.000 Euro. Und das heißt auch, wenn jetzt eine Privatperson dieses Skelett kauft und es nicht der Wissenschaft zur Verfügung stellt, dann ist es für die Forschung verloren. Seltene Ausnahme, zum Beispiel T-Rex-Skelett Sue, das 97 versteigert wurde, das steht im Chicago Field Museum, das ist nicht verloren, aber das ist wirklich die Ausnahme. Viele andere für viel Geld versteigerten Dinosaurier-Fossilien, die sind irgendwo in Tresoren in Privatbesitz verschwunden.
Da kann ich mir vorstellen, dass das wissenschaftliche Institutionen ja alles andere als positiv sehen. Weißt du denn ja, was die zu solchen Auktionen sagen?
Also ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen Forschenden darüber gesprochen und die Meinung ist wirklich einhellig. Also für die Wissenschaft verbieten sich solche Spekulationen. Denn wenn jetzt Hollywood-Schauspieler, Oligarchen oder sonstige reiche Menschen sich da ein hübsches Fossil als Statussymbol ins Wohnzimmer stellen wollen, da hat die Wissenschaft ja nichts davon. Solche Exemplare sind für die Forschung meist für immer verloren, da sie nicht öffentlich zugänglich sind, was eine Grundbedingung für die Wissenschaft ist. Deswegen wehren sich auch viele Forschungsverbände entschieden. Die Society for Vertebrate Paleontology zum Beispiel bezeichnet solche Versteigerungen deswegen auch generell als unethisch. Und der Tenor der Wissenschaft lautet, Fossilien sind Denkmäler und keine Handelsware.
Aber wie ist das jetzt gesetzlich geregelt? Dürfen Fossilien eigentlich versteigert werden?
Das ist in jedem Land anders geregelt. Also in den USA zum Beispiel kann jeder Landbesitzer mit Fossilien, die er auf seinem Grund und Boden findet, machen, was er will. Manche schenken die Funde einem Museum oder versuchen eben, das für viel Geld zu verkaufen. In manchen Ländern ist der Handel verboten, Stichwort illegaler Fossilienhandel. Da haben einige afrikanische Länder und auch China in jüngster Vergangenheit ihre Gesetze angepasst. In Deutschland, muss man sagen, ist es aufgrund der föderalen Struktur ganz unterschiedlich. Also in jedem Bundesland gelten teilweise andere Regeln. Beispiel Baden-Württemberg, da gibt es das Denkmalschutzgesetz. Wer etwas findet, muss es der amtlichen Stelle zeigen. Ist der Fund wissenschaftlich uninteressant, kann der Finder sein Stück behalten und es auch offiziell verkaufen. Fällt der Fund aber unter das sogenannte Schatzregal, ist also ein wissenschaftlich herausragender Fund, erhält der Finder eine Aufwandsentschädigung für seine Arbeit, nicht Geld für das Fossil. In anderen Bundesländern ist das wieder schwieriger, da kann man sich sogar teilweise strafbar machen, aber Dinosaurierfunde gibt es hier in Deutschland eigentlich selten, weil da die geologischen Schichten fehlen.
Und sag mir noch, wie geht's jetzt weiter mit dem T-Rex Trinity?
Also Trinity ist ab Ende März in der Zürcher Tonhalle ausgestellt und am 18. April findet dann im Zürcher Auktionshaus Koller im Rahmen der Versteigerung Out of This World 2, wo auch andere Fossilien angeboten werden, das große Spektakel dann statt.
Ein T-Rex unter dem Hammer. Was das Geschäft mit Fossilien für die Wissenschaft bedeutet, das berichtete Michael Stang. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Schwedische Fußballprofis zeigen in einer Studie ein höheres Risiko für Demenz. Ein Forschungsteam hat Daten von gut 6.000 Spielern aus der schwedischen Top-Liga der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet. Sie haben die Ergebnisse mit den Daten von über 50.000 Personen aus der Normalbevölkerung verglichen. Bei den Profifußballern zeigte sich ein höheres Risiko für Demenzerkrankungen wie Alzheimer. Im Fachjournal The Lancet Public Health schreibt das Forschungsteam, die Ursache könnten wiederholte leichte Hirnverletzungen bei Kopfbällen sein. Torhüter zeigten kein erhöhtes Risiko für Demenz. Das bestärkt die Vermutung, Kopfbälle könnten die Ursache für die Risikoerhöhung sein. Denn Torwarte spielen deutlich seltener den Ball mit dem Kopf als Feldspieler. 2019 hatte eine Studie bereits bei schottischen Fußballspielern ein erhöhtes Risiko für Demenz festgestellt.
Eine neue Orchideenart hat ein Forschungsteam in Japan entdeckt.
Weil die Pflanzenwelt auf der Insel eigentlich gründlich erforscht ist, kommen solche Entdeckungen nur selten vor. Die nun im Journal of Plant Research vorgestellte Orchideenart unterscheidet sich von anderen Arten derselben Gattung durch einen unbehaarten Blütenstängel. Ob es sich aber wirklich um eine eigene Art handelt, war bislang nicht geklärt, denn bei Orchideen können auch Pflanzen derselben Art unterschiedliche Eigenschaften haben. Das Forschungsteam sammelte über 10 Jahre in Laos, Taiwan und Japan Orchideen. Sie untersuchten, wie sich die einzelnen Blumen fortpflanzten und ob sich ihr Erbgut unterscheidet. Inzwischen sind die ForscherInnen sich sicher, bei den Orchideen mit unbehaarten Blütenstängeln handelt es sich um eine eigene Art.
Ein italienisches Forschungsteam hat ein Instrument entwickelt, mit dem sich eine Lebensmittelknappheit 30 Tage im Voraus vorhersagen lässt.
Dafür nutzen sie Daten des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für die Länder Burkina Faso, Kamerun, Mali, Nigeria, Syrien und Jemen. In diesen Ländern herrschte in den vergangenen Jahren immer wieder eine Lebensmittelknappheit. Das Welternährungsprogramm beobachtet durch Telefonbefragungen laufend die Situation vor Ort. Für ihr Vorhersageinstrument kombinierten die Forschenden diese Daten mit Werten zu extremen Wetterereignissen, konfliktbedingten Todesfällen oder den Lebensmittelpreisen in den untersuchten Regionen. Damit ließ sich im Jemen und in Syrien 30 Tage im Voraus mit rund 50-70%iger Genauigkeit eine auftretende Ernährungskrise vorhersagen, schreiben sie im Fachmagazin Scientific Reports.
Die Warnsignalfärbung vieler Amphibienarten entstand über Zwischenschritte.
Forschende rätseln schon länger, wie Tiere den evolutionären Übergang zwischen Tarnfarben und einer Warnsignalfärbung überlebten. Denn als sich die Warnsignalfärbung bei einigen Arten evolutionär ausgebildet hat, mussten Raubtiere erst einmal lernen, diese Farbe als Warnung wahrzunehmen. Ohne das Wissen hätten sie die Tiere weitergefressen und sie wären durch ihre leuchtende Färbung eine noch viel leichtere Beute als vorher gewesen. Ein internationales Forschungsteam hat eine Reihe Modelle durchgespielt, wie der Übergang von der Tarn- zur Warnfarbe evolutionär abgelaufen sein könnte. Im Journal Science schreiben sie, dass wohl Zwischenschritte eine wichtige Rolle spielten. Ursprünglich zeigten Amphibien nur in gefährlichen Situationen leuchtende Warnfarben. Raubtiere gewöhnten sich schrittweise daran, Tieren mit diesen Warnfarben zu meiden.
Großbritannien fördert die Forschung zu einem Atomreaktor auf dem Mond.
Die Regierung in London kündigte an, Forschungen des Motorenherstellers Rolls-Royce mit rund 3 Millionen britischen Pfund zu unterstützen. Das Unternehmen möchte ein nukleares Mikrokraftwerk bauen. Atomkraft habe das Potenzial, die Dauer zukünftiger Mondmissionen zu verlängern, hieß es von der Raumfahrtbehörde UK Space Agency. Ein nuklearer Mikroreaktor sei im Vergleich zu anderen Energiesystemen relativ klein und leicht. Er könne eine kontinuierliche Stromversorgung unabhängig vom Standort, verfügbarem Sonnenlicht und anderen Umgebungsbedingungen ermöglichen.
Sternzeit, 17. März. Der Weltraummüll wird 65. Der vierte Satellit in der Umlaufbahn war Vanguard 1. Gestartet im März 1958. Vor ihm waren nur 2 Sputniks und der amerikanische Explorer im All. Aber anders als seine Vorgänger, die längst verglüht sind, kreist Vanguard noch immer um die Erde. Seine Bahn verläuft bis in eine Höhe von knapp 4000 Kilometern. Für eine komplette Runde um die Erde braucht er gut 2 Stunden. Der Satellit wiegt knapp 1,5 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 16 Zentimetern. Der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev verhöhnte ihn einst als fliegende Pampelmuse. Vanguard 1 war der erste Satellit, den Solarzellen mit Strom versorgt haben. An Bord befinden sich 2 Radiosender, mit deren Signalen sich die Verteilung geladener Teilchen in der Umgebung der Erde erforschen ließ. Anfang der 60er Jahre fiel eine minimale Veränderung der Satellitenbahn auf. Daraus folgte, dass die Erde keine perfekte Kugel ist, sondern ganz leicht der Form einer Birne folgt. 1964 brach der Kontakt zum Satelliten ab. Seitdem ist Vanguard 1 nur noch ein Stück Weltraummüll. Das älteste von inzwischen mehr als 30.000 Schrottteilen, die mindestens 10 cm groß sind. Der Satellit hat zwar ein gediegenes Alter und den wohlverdienten Ruhestand erreicht, sterben aber wird er noch lange nicht. Auf seiner hohen Bahn lässt ihn die Reibung an der extrem dünnen Restatmosphäre nur ganz langsam tiefer sinken. Erst in einigen hundert Jahren dürfte Vanguard 1 verglühen.
Und der Weltraummüll, der 65 Jahre alt wird, ja, mit dieser Sternzeit endet Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Maximilian Prose und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und einen guten Abend.